Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer. Heute bin ich alleine in unserer Sendung Die andere Sicht, weil der Thorsten heute einen wichtigen Termin hat und es leider nicht rechtzeitig zurück nach Hause geschafft hat. Genau, nächste Woche ist er aber wieder dabei. Es macht auch nichts. Ich habe heute einen Gast. Wir werden sicherlich trotzdem ein gutes Gespräch führen, auch zu zweit. Kurz ein paar aktuelle Sachen, die passiert sind diese Woche und Ende letzter Woche für unsere Zuschauer. Ich hoffe, ihr habt das alle mitbekommen. Es gab ein Gerichtsurteil vom Verwaltungsgericht Hannover, das bezog sich auf die einrichtungsbezogene Nachweispflicht. Und zwar hat das Gericht geurteilt, dass es kein Zwangsgeld geben darf. Ganz wichtig, hier ist einmal die Unterscheidung natürlich. Also Zwangsgeld und Bußgeld sind zwei unterschiedliche Sachen. Zwangsgeld ist ja etwas, was man immer und immer wieder bezahlt, quasi so lange, um etwas zu erzwingen. Und ein Bußgeld ist ja sozusagen eine Strafe. Genau, und es ist wichtig, das zu unterscheiden, weil das Gericht nicht gesagt hat, dass das Bußgeld nicht zulässig wäre, sondern ein Zwangsgeld. Weil diese Impfung, diese Corona, ja, ich mag es gar nicht sagen, Corona-Schutzimpfung freiwillig ist und das konträr ist. Das war so, das ist eine sehr interessante Begründung. Das könnt ihr nachlesen, auf unseren Kanälen. Wir haben das veröffentlicht. Die Anwälte für Aufklärung haben das auch noch mal ganz gut erklärt. Auch Frau Rohring hat dazu noch mal ein Video gemacht. Das lohnt sich, da reinzuschauen. Und die Erwartungen sind, dass das eben anzuwenden ist, auch auf das Bußgeld. Aber da sind jetzt halt noch Verfahren, die laufen noch. Und genau, da kann man jetzt noch nichts sagen. Aber die Begründung selber ist schon spannend zu lesen und wird dann ja natürlich wahrscheinlich, also man weiß es ja heutzutage nicht bei den Gerichten, aber genau, macht halt, ist zu erwarten, dass das dann eben auch für das Bußgeld ähnlich ja, geurteilt wird. Eine andere wichtige Sache, die findet morgen statt. Morgen wird das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung zur einrichtungsbezogenen Nachweispflicht verkünden. Bundesverfassungsgericht Karlsruhe, ganz wichtige Entscheidung morgen, so dass wir alle sehr gespannt sind, was da morgen passiert. Die Eilanträge wurden ja abgelehnt und es wird dann seine Entscheidung, so wie habe ich es verstanden, auch schriftlich verkünden morgen. Und dann drücken wir mal die Daumen, dass da ein gutes Urteil für uns alle rauskommt, weil wenn das Gericht natürlich urteilt, dass diese einrichtungsbezogene Nachweispflicht nicht verfassungsgemäß ist, dann kann man sich natürlich darauf berufen. Und ja, aber natürlich sollte man sich nicht allzu viel Hoffnung machen, weil wir haben ja gesehen in letzter Zeit, dass das nicht immer unbedingt funktioniert mit den Gerichten. Ja, das auf jeden Fall zwei ganz wichtige Sachen. Findet ihr alles natürlich auf den Kanälen Gesundheitswesen in der Krise im Infokanal, ne? Und genau, könnt das aber auch so nachlesen. Ich glaube, es hat fast jeder irgendwo auch mittlerweile geteilt. So, hallo Torte auf jeden Fall. Schön, dass du dabei bist. Wie jeden Mittwoch schaust du zu. Dann seist du noch mal besonders gegrüßt heute Abend. Ja, heute habe ich jemanden zu Gast, sehr spannend. Heute habe ich den Nils zu Gast. Nils ist Krankenpfleger und seit über 30 Jahren auf den Intensivstationen tätig und hat natürlich in diesen 30 Jahren sehr, sehr viel mitbekommen. Wir werden darüber sprechen, zum einen, was hat er erlebt in dieser Zeit? Wir werden darüber sprechen, ob Intensivmedizin immer sinnvoll ist oder ob es auch Situationen gibt, in denen es eigentlich mehr, Fluch als Segen ist. Und natürlich, auch, wie Nils zu seiner Kritik an den Corona-Maßnahmen gekommen ist. Hallo Nils.
Hallo Steffen.
Schön, dass du da bist heute Abend.
Ja.
Ja,
Guten Dank für die Einladung.
sehr gerne. Ich finde, du hast, also wir kennen uns ja tatsächlich auch persönlich. Deswegen weiß ich, dass du ganz interessante Sachen zu erzählen hast und deswegen habe ich dich eingeladen. Aber unsere Zuschauer wissen es noch nicht. Erzähl doch erstmal, also habe ich das richtig gesagt? Du bist seit über 30 Jahren auf den Intensivstationen tätig.
Richtig, ich bin seit, ja, man kann sagen, 40 Jahren Krankenpfleger und überwiegend im Intensivbereich tätig. Mit einem kleinen Ausflug während des Zivildienstes habe ich in einem Altersheim gearbeitet und war da als Zivildienstleistender eigentlich Schichtleitung im Betrieb. ja, war also eine günstige Arbeitskraft.
Warum bist du?
warum ich überhaupt zur Krankenpflege
Genau.
gekommen bin.
Genau.
Eigentlich wollte ich gar nicht Krankenpfleger werden. Ich wollte nämlich Arbeits- und Beschäftigungstherapeut werden, weil eine, ja, über die evangelische Jugendarbeit, in der ich tätig war, da war eine Leiterin, die Arbeits- und Beschäftigungstherapeutin war, und das war ein großes Vorbild von mir. Und der wollte ich dann auch nacheifern, hatte mich mehrfach bis ins Ausland hin beworben. Damals gab es noch nicht viele Schulen dafür. Nach unendlichen Bewerbungen habe ich dann in Düren ein Vorstellungsgespräch gekriegt. Und da war ich von 2500 Bewerbern, einer von 250 Bewerbern, die eingeladen worden sind. Leider habe ich es dann nicht in die Auswahl geschafft. Warum ist mir schleierhaft? In der Zeit habe ich aber schon als Honorarkraft im Krankenhaus bei mir hier vor Ort gearbeitet und ja, habe dann, nachdem ein Jahr verstrichen war und nichts bei rumgekommen ist, habe ich mir dann gesagt, so, jetzt bewerbst du dich halt in der Krankenpflegeschule vor Ort. Und ja, bin dann auch gleich angenommen worden. Und ich muss auch sagen, es war eigentlich keine schlechte Entscheidung. Mir hat das immer sehr viel Spaß gemacht. Ich habe gerne in der Krankenpflege gearbeitet. Mein Ziel war anfangs eigentlich Psychiatrie, aber im Laufe der Ausbildung bin ich dann eben auf die Intensivmedizin gekommen.
Bist du,
Und Intensivmedizin, ja.
du hast gesagt, seit über 40 Jahren Krankenpfleger, seit über 30 Jahren Intensiv. Das heißt, du hast erst mal 10 Jahre nicht auf der Intensiv gearbeitet, sondern.
Ja, da gehört eben Ausbildung dazu. Vorher eben zur Honorarkraft im Krankenhaus, die habe ich in der Psychiatrie geleistet. Ja. Und nach der Schule, das vielleicht vorab noch, nach der Schule war ich fast ein ganzes Jahr in Skandinavien unterwegs und habe mich quasi aus der Natur ernährt, weil ich hatte nicht wirklich viel Geld zur Verfügung. Bin ja übers Trempen eben ganz in den Norden von Europa gekommen und habe mich da überwiegend aus der Natur ernährt. Und da habe ich eben die Schöpfung als gütig kennengelernt. Immer wenn ich dachte, so jetzt, ich kann nicht mehr, ich fahre jetzt nach Hause, kam mir irgendwas Gutes, ist mir dann widerfahren und hat mir dann neue Energie gegeben, weiterzumachen. Und das war eine tolle Erfahrung. Ich war lange Zeit alleine. Das ist auch mal gut, auf sich ganz allein zurückgeworfen zu sein und zu merken, man kommt klar. Und zu merken, die Schöpfung hält einiges für dich bereit und versorgt dich eigentlich. Insofern ist das, was Bonhoeffer gesagt hat, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns an jedem Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das habe ich da erfahren und ich bin immer noch gläubiger Christ, aber habe mich im Rahmen der Corona-Maßnahmen von der Kirche verabschiedet, weil ich da bitterlich enttäuscht bin.
Und also das finde ich jetzt tatsächlich ganz spannend, weil wie bringst du das zusammen? So eine Intensivstation, die ist ja, also man erlebt da ja tatsächlich nicht nur seit Corona, sondern auch vorher schon ja wirklich auch dramatische Fälle, ne? Also Menschen sterben, man erlebt sehr, sehr viel Leid, denke ich mir, und es ist ja alles sehr technisch dort. Wie bringst du das so zusammen? Ist das für dich eine Ergänzung?
Also Intensivmedizin ist immer Fluch und Segen zugleich. Und die Krankenhauslandschaft hat sich auch gewandelt im Laufe der Zeit. Als ich angefangen habe, war ein Patient so lange im Krankenhaus, bis er auch wirklich davon profitiert hat. Das waren Krankenhausaufenthalte, die deutlich länger waren als heute und wo man den Patienten ganzheitlich betrachtet hat und den auf Herz und Nieren und alles überprüft hat und versucht hat, eben das Beste rauszumachen. Und die Bumerang-Patienten waren da auch deutlich geringer. Also wenn man die auf die Füße gestellt hat, dann haben die davon auch profitiert und haben länger was davon gehabt.
Erklär mal bitte kurz Boomerang-Patienten für unsere Zuschauer. Nicht jeder ist im medizinischen Bereich hier tätig.
Ja. Also da wollte ich jetzt auch hinkommen mit der Privatisierung der Krankenhauslandschaft und der Industrialisierung der Krankenhauslandschaft ist man zu Abrechnungsmodalitäten gekommen, wo immer nur eine Sache betrachtet wird. Die wird dann abgearbeitet, dann wird der Patient entlassen und kommt dann wegen einer anderen Sache wieder, weil er ist eben nicht geheilt oder insoweit wiederhergestellt, dass er alleine zu Hause zurechtkäme, sondern kommt dann häufig wegen einer anderen Sache wieder ins Krankenhaus. Ob es ins Gleiche oder in anderes ist dahingestellt, aber so läuft es eben ab. Und das nervt mich auch zunehmend an der Krankenhauslandschaft, dass immer mehr Industrialisierung stattfindet, dass man, das ist jetzt nicht nur auf meinen Arbeitgeber getrimmt, sondern geht quer durch alle Krankenhäuser, dass zum Beispiel Benchmark-Zahlen angesetzt werden. Das heißt, es sollen Leistungen oder es werden Zielvorgaben für Operationen gemacht. Und die sollen dann von jeweiligen Chefarzt erreicht werden. Oder Fälle. Jetzt Nephrologie sollen Fälle generiert werden, die dann das Krankenhaus wirtschaftlich dastehen lassen. Und dann steht eben nicht mehr der Mensch im Mittelpunkt, sondern eigentlich die Leistung und die Zahlung. Und
Nils,
nicht
meinst
mehr.
du damit, entschuldige, aber meinst du damit, wenn du sowas sagst, dann gibt es eine gewisse Zahl an Fällen, die ist vorgegeben. Das hört sich ja jetzt fast so an, als würde man dann eher operieren oder eher vielleicht dialysieren oder was auch immer da so. Das heißt, das erlebst du tatsächlich. Also ich meine, ich weiß das auch, aber so für uns,
Ja,
das erlebst du tatsächlich auch.
genau so ist es. Also es wird nicht mehr gefragt, profitiert der Patient wirklich davon, sondern wir haben hier die Vorgaben und wir führen Patienten diesen Vorgaben zu, damit wir eben wirtschaftlich arbeiten können. Und wenn ein Chefarzt so nicht tickt, dann wird er eben beseitigt, dann wird nach einem neuen Chefarzt geguckt. Und der Druck wird dann auch nach unten weitergegeben. Also so läuft es ab. So habe ich die Erfahrung gemacht. Und dann wird eben nicht mehr gefragt, profitiert der Patient von der Maßnahme, die ich jetzt ergreife? Ich sehe auch im Intensivbereich und im OP-Bereich immer mehr deutlich ältere Patienten, wo man die Frage stellen muss, das Risiko steigt ja auch mit dem Eingriff, mit dem Alter. Also wenn ich zum Beispiel einen 98-jährigen Patient habe, den ich dann koloskopiere, also eine Darmspiegelung vom Dickdarm vornehme, der Darm ist nicht mehr so elastisch, dann ist die Gefahr größer, dass der Darm auch perforieren kann und mit der Perforation, also reißen kann. Und damit läuft eben auch Stuhlgang in die freie Bauchhöhle. Und das nur, weil ich bei einem 98-jährigen Patienten nach einem Polypen gucke, der den Patienten wahrscheinlich in seinem Leben nicht umbringen wird.
Kurz
Und das Ziel
vor.
hat man dann gesagt, ich nehme mal Abstand von dieser Untersuchung, weil allein die Vorbereitung ist sehr belastend für den Kreislauf. Und früher hat man dann Abstand davon genommen, heute ist da leichtfertiger mit umgegangen. Und im Intensivbereich erlebe ich auch Maßnahmen wie Beatmungen, Dialysen oder
Ja, Nils, da kommen wir gleich noch drauf. Ich würde ganz gerne kurz nur für die Zuschauer, weil ich nicht weiß, ob jeder weiß, was ein Polyp ist und wo eigentlich das Problem bei Polypen ist. Vielleicht kannst du das noch mal kurz erklären, warum es keinen Sinn macht, bei einem 98-Jährigen nach Polypen zu suchen.
Also ein Polyp ist eine Geschwulst, eine Schleimhautvorwölbung, aus der man eventuell bluten könnte und die sich eventuell auch bösartig verändern könnte. Nur das Zellwachstum bei einem 98-jährigen Patienten ist eben so verlangsamt, dass man dass das wenig Sinn macht, meiner Meinung nach.
Du, meiner Meinung nach auch, weil Polypen nach 5 bis 10 Jahren entarten und es recht unwahrscheinlich ist, dass der Patient diese Zeit noch hat. Also meistens. So, okay. Okay, dann ja, entschuldige. Ich wollte das nur kurz einmal, weil ne, unsere Zuschauer wissen, das nicht, sind nicht immer unbedingt alle auch aus dem medizinischen Bereich. Nur, dass das einmal klar ist, was du meinst, wenn du sagst, diese Zahlen müssen erreicht werden und ne, Industrialisierung und nicht der Patient wird gesehen, sondern nur eigentlich, ne, profitiert eigentlich das Krankenhaus von der Untersuchung, die man macht, oder profitiert der Patient, ne? Das war ja das, was du sagtest. Du wolltest gerade auf Beatmung eingehen und auf Thema Industrialisierung und ob Patienten davon profitieren.
Genau. Jede Maßnahme, die ich ergreife, hat auch Folgen. Bei der Beatmung hat das eben sehr große Folgen, weil eine Beatmung ist nicht natürlich. Es gab früher die eiserne Lunge, wo die Patienten in eine Kammer kamen und wo man eben einen Unterdruck erzeugt hat, dass der Brustkorb sich gehoben hat und die Luft dann frei in den Brustkorb einströmen konnte. Das ist für die Pflege zwar eine Katastrophe, so eine eiserne Lunge, aber das war eine physiologische, also natürliche Beatmung. Wenn wir heute beatmen, machen wir das mit Beatmungsgeräten und benutzen Überdruck, um die Luft in den Brustkorb zu bringen. Natürliche Atmung stellt einen Unterdruck im Brustkorb her, sodass die Luft von ganz alleine in den Brustkorb einströmt. Durch die Muskulatur wird der Rippenbogen angehoben, das Zwerchfell zieht sich nach unten und somit wird der Thoraxraum größer und die Luft strömt von alleine ein. Bei der Beatmung muss man diese Organe, also die Rippen, das Zwerchfell, die Organe, in ihre Position pressen, damit überhaupt Luft in den Brustkorb einströmen kann. Und das hat Folgen. Man bringt die Patienten in eine Herzpumpschwäche, also das Herzzeitminutenvolumen reduziert sich. Es gibt Scherkräfte in der Lunge, die zur Entzündung sorgen, wo das Gewebe dann anschwillt, was dann auch wieder Auswirkungen auf die Beatmung hat, weil man dann noch höhere Drücke benötigt. Und ja, und das muss man eben sehen. Im Alter hatte ich ja eben schon bei dem Dickdarm von einem 98-jährigen Patienten gesagt, die Lunge ist nicht mehr so elastisch wie bei einem jungen Menschen. Und wenn man dann mit Überdruck arbeitet, hat das mitunter auch Folgen. Man setzt eben Schäden. Ich hatte eben schon von Entzündungen in der Lunge gesprochen, die man setzt. Man kann für einen Pneumothorax sorgen, dass also Lungengewebe reißt und Luft zwischen Lunge und Rippenfell dringt und die Lunge kollabiert, also zusammenschnurrt. Dann müsste man wieder punktieren, um die Luft aus diesem Spalt abzulassen. Das passiert bei alten Leuten deutlich häufiger als bei Jungen. Also Bei ganz jungen Patienten gibt es das schon mal, dass die Spontanpneumothorax kriegen. Das ist bei juvenilen, also jugendlichen Patienten, ist das relativ häufig, dass wenn die sich anstrengen, dass es dazu kommen kann. Aber in mittleren Alterslagen ist das eben nicht mehr der Fall, normalerweise. Ne? Ja, und jede Entzündung, die man setzt, sorgt für Narbengewebe und damit auch wieder für eine noch starrere Lunge. Das heißt, wenn man versucht, den Patienten dann von der Beatmung abzukriegen, wird man deutlich größere Schwierigkeiten haben, den abzutrainieren. Und also man spricht dann von Lungenemphysem, ja, eine Überblähung mit narbig abgeheiltem Lungengewebe. Das hat man bei chronisch obstruktiven, also Asthma-Patienten haben, wenn das über lange Jahre geht, eben auch ein Lungenemphysem. Und das wird eben durch eine Beatmung auch ja, provoziert.
Jetzt eine Frage. Also du bist ja jetzt wirklich sehr, sehr lange auf Intensiv und man hat ja immer so den Eindruck, dass es Beatmungen und Bauchlagen und ein schlechtes Outcome alles vor Corona nicht gegeben hätte. Das ist ja immer das, was suggeriert wird. Deine Einschätzung dazu ist welche?
Ja, das ist Unsinn. Wir haben immer schon auch extrakorporale Oxygenierung gehabt, also wo außerhalb des Körpers über eine Membran Sauerstoff dem Blut zugefügt wird und dem Körper zugefügt wird. Wenn die Lunge so stark entzündet war, dass ein Gasaustausch zwischen den Alveolen, also das sind die Lungenbläschen, die sind umspannt von einem Gefäßgeflecht, also Endstromgebiet, wo der Gasaustausch dann stattfindet. Aber wenn das Gewebe so entzündlich verändert ist, dann kann die Gewebsschranke eben nicht mehr überwunden werden. Und dafür gibt es eben diese ECMO, also extrakorporale Membranoxygenierung. Das haben wir vorher schon gehabt. Beatmung gehören zum alltäglichen Geschäft in der Intensivmedizin. Und man muss sagen, dass dass eigentlich in der Corona-Zeit weniger Atemwegserkrankungen da waren als vorher. Es gab schwere Verläufe in der Corona-Zeit, die habe ich auch betreut. Ich habe auch Leute an Corona sterben sehen. Ich sage nicht, dass Corona leichtfertig zu betrachten ist, aber es waren überwiegend Leute, die schwer vorerkrankt waren. Und ja, unterm Strich gab es aber keine Übersterblichkeit, ne? Der Krankheitsverlauf war extrem. Man war auch am Anfang relativ machtlos, weil man eben auf diverse Medikamente, die jetzt zum Einsatz kommen, nicht gesetzt hat. Und weil das Virus, mittlerweile hat sich das Virus ja so verändert, dass es zwar ansteckender ist, aber wesentlich geringere Pathogenität hat.
Zwei Nachfragen. Zum einen, du sagst, also ohne dass du sagst, wo du arbeitest oder gearbeitet hast, dann kommen wir später noch zu. Das war ein kleines, winziges Wald- und Wiesenkrankenhaus, oder war das schon eine vernünftige ETS? Ich meine, wenn ihr ECMOs hattet, dann war es wahrscheinlich eher kein Wald- und Wiesenkrankenhaus, nehme ich an. Finde ich nur wichtig für die Einordnung, ne? Weil so, wenn jemand sagt, ne, es gab nicht mehr irgendwie nicht mehr Atemwegsinfekte in dieser Zeit. Finde ich es wichtig, das einmal kurz einzuordnen.
Also bei uns, wir gehörten zu einem der Häuser, die eigentlich während der ganzen Zeit immer eine eigentlich fast eine 100% Auslastung hatten. Das liegt aber daran, dass wir eben auch eine geriatrische Reha-Station also große Abteilungen an unserem Haus haben und wir sehr, sehr viel Alte auch bei uns behandelt haben. Wir haben eine Intensivstation mit 25 Betten. Das ist schon für eine Intensivstation nicht klein. Ja. Und sind ein größeres Krankenhaus, was eben sehr viele Fachabteilungen auch hat.
Okay, super. Genau, das nur einmal zur Einordnung, damit hinterher nicht gesagt wird, ja, aber wer weiß, wo der gearbeitet hat, ne? Die andere Frage, also ich kann nicht mit dir fachsimpeln. Dafür reicht mein medizinisches Wissen nicht. Aber was ich immer wieder höre von Kollegen, die da auch durchaus irgendwie kontrovers drüber diskutieren, was ist das, was das typische Bild macht bei Corona? Weil du sagtest vorhin, ihr hattet Patienten, die hatten durchaus einen schweren Verlauf oder die sind auch an Corona gestorben. Aber was ist das typische Bild? Was unterscheidet dieses Krankheitsbild von anderen? Frage 1 und Frage 2. Heißt, du sagst, die waren alle vorerkrankt oder hatten irgendetwas. Das heißt, jemand, der jetzt irgendwie, wie das auch teilweise suggeriert wurde, 30 Jahre alt, fit, die sind jetzt nicht reihenweise bei euch quasi dann an die Beatmung gekommen und gestorben.
Also bei uns im Haus, ich habe selber mal Statistik geführt, weil mich das selber interessiert hat, wo der Altersdurchschnitt lag. Den habe ich bis zum 26.11. halt auch eine eigene Statistik dann gemacht und der Altersdurchschnitt lag bei 84 Jahren. Und damit liegt es über dem Schnitt in der Gesamtbevölkerung. Was eben Todesalter anbelangt. Ne? Jetzt, Entschuldigung.
Alles gut. Meine Frage war, was unterscheidet
Ah ja,
diese Covid-Pneumonie? Also, ne, was ist das Symptom?
Das Symptom ist halt, dass die Patienten sich sehr schnell atmungstechnisch verschlechtern. Man beobachtet eine längere Zeit, dass die schlechte Atmung kompensieren, also ausgleichen über schnellere Atmung, tiefere Atmung. Man beobachtet über Tage schon eine Verschlechterung der Laborwerte. Wenn man die Patienten aber fragt, sagen die, nee, ich kriege noch Luft. Aber die Laborwerte wären eigentlich schon so, dass man schon längst beatmet hätte. Aber und wenn man das Röntgenbild sieht, ist halt wie bei jeder Viruspneumonie auch, dass man eine weiße Lunge vor sich hat. Das ist jetzt auch kein neues Symptom. Also das hat man bei vielen Viruspneumonien, dass die Lunge einfach komplett weiß ist. Das heißt, dass die Alveolen massiv angeschwollen sind, dass die Durchblutung nicht mehr so gewährleistet ist und das Lungengewebe eben zu ist und keine Luft mehr in die Lungenbläschen kommt. Ja, sind eindrucksvolle Röntgenbilder. Da ist es aber auch so, dass der Röntgenmediziner häufig gesagt hat, hier typisch Corona. Und wenn man dann aber Laboruntersuchungen gemacht hat, war es eben kein Corona. Corona war eben eine andere Virus- oder Pilzpneumonie. Das auch. Ne? Aber eben diese massive Lungenschädigung, das ist schon eindrucksvoll gewesen. Das ist aber auch in Medien so befeuert worden und von einigen Wissenschaftlern so befeuert worden und hat dann für Panik gesorgt. Und wenn man dann einen Fall hatte, der so eindrucksvoll war, seht ihr, direkt so Alarmismus. Aber in der Gesamtschau hat man eben nicht mehr Lungenerkrankungen gehabt als vor Corona-Zeiten. Also eher weniger.
Ist es denn, also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du sagst, also Viruspneumonien machen immer dieses typische Krankheitsbild, dieses Röntgenbild und letztendlich ist das einzige, also ich meine, wir führen hier jetzt, ne, ein Gespräch zwischen ne, einem Krankenpfleger und einer Krankenschwester, so. Vielleicht würden Ärzte da nochmal irgendwie anders drauf schauen, aber ich glaube, dass du schon ziemlich viel mitbekommen hast. Und das Einzige, was du jetzt sagen würdest, was anders ist, ist diese rapide Verschlechterung sozusagen, wobei das subjektive Gefühl der Patienten noch gar nicht so ist, wie es dann im Grunde genommen Laborwerte sagen. Aber das folgt dann.
Ja, und das hat mich auch dahin gebracht, wo ich gesagt habe, mit der Impfung, das ist eine schlechte Idee, weil die Wissenschaftler sind sich einig, dass zu dem schweren Krankheitsverlauf das Spike-Protein eben beiträgt, weil es toxische Wirkung hat. Es hat im Großen und Ganzen drei Mechanismen. Das ist einmal, wenn eine Zelle befallen ist vom Spike-Protein, dann stellt die das quasi vor die Haustür und dein Immunsystem erkennt anhand des Mülls, den die Zelle vor die Haustür gestellt hat, hier die Zelle ist befallen und jetzt räumen wir die Zelle ab, damit die eben nicht Virusmaterial produzieren kann. Ja, das ist ein Wirkmechanismus. Der zweite Wirkmechanismus ist, dass das Spike-Protein, und das hat das Paul-Ehrlich-Institut auch ganz früh am Anfang der Corona-Pandemie auch als Hauptursache für die schweren Verläufe ausfindig gemacht, dass die Spike-Proteine quasi die Tapete in den Blutgefäßen zerstört und damit für Einblutungen in die Gefäße und auch ins äußere Gewebe sorgt. Und dann setzt die Gerinnung ein und dann wird so ein Gefäß mitunter auch verschlossen. Und die dritte Wirkung ist, dass es eine Fusion macht, das Spike-Protein. Also am Spike-Protein binden sich mehrere Zellen, dass Zellklumpen entstehen, die dann auch wieder für einen schlechteren Blutfluss sorgen und Gefäße, gerade im Endstromgebiet, was eben die Alveolen in der Lunge darstellen. Also das Kapillargeflecht um die Alveolen ist ein Gefäß-Endstromgebiet. Und wenn du Verklumpungen des Blutes hast, dann ist das natürlich in den kleinen Gefäßen gerade gegeben. Und gerade in diesen kleinen Gefäßen findet der Gasaustausch statt. Und dann ist quasi der Körper von Sauerstoffzufuhr und von CO2-Abgabe abgeschnitten, wenn keine Luftblutung mehr stattfindet. Ne? Und das Wirkprinzip wird ja dann für die Impfung genutzt. Und da habe ich gedacht, Moment mal, da stimmt was nicht, das ist ja total verrückt. Das, was schädlich ist, lasse ich von einem gesunden Körper durch die Impfung produzieren. Die Hersteller haben gesagt, ja, das ist ja nur 10 Stunden, danach ist das aus dem Körper raus. Aber es gibt immer mehr Studien, die sagen, ja, es ist nach Monaten noch nachweisbar. Und die jüngste Studie aus Schweden
Ich
war
unterbreche dich jetzt mal kurz.
Monaten.
Entschuldige bitte. Thema Impfung kommen wir gleich auch nochmal definitiv drauf zu sprechen. Ich höre auch raus, du bist ungeimpft, nehme ich an, wenn du sowas sagst. Ne? Genau. Okay, lass uns da gleich drauf sprechen. Wir müssen jetzt mal ganz kurz einen kleinen Werbeblock einblenden. Das ist jetzt neu. genau. Regie, wenn du magst, kannst du.
Liebe Community, 24 ist stark gewachsen und will auch künftig unabhängig für dich da sein.
Unabhängig arbeiten können wir jedoch nur mit deiner Hilfe.
Die Produktion, Schnitt und Orga sind inzwischen Vollzeitjobs.
Ab und an muss auch neue Hardware, Kameras, Licht und so ein Kram angeschafft werden.
Server, Software, Lizenzen, Miete und, das alles kostet Monat für Monat Geld.
Du kannst 24 mit einer Spende unterstützen.
Hier helfen auch kleine Beträge, Besonders Daueraufträge sind sehr wertvoll, um das Programm langfristig zu planen und immer wieder neue Sendungen zu entwickeln.
Außerdem möchten wir den Kontakt und den Dialog mit dir stärken.
Auf unserer Spendenseite findest du ein Formular, in dem du uns deine Wünsche, Kritik und Hinweise zu deinen Lieblingsformaten auf 204 mitteilen kannst.
Was würdest du gerne bei uns sehen?
Welche Formate gefallen dir am besten?
Was können wir besser machen?
Hilf uns, 204 weiter auszubauen und unterstütze uns mit deiner Schenkung. Am meisten hilfst du uns mit einem Dauerauftrag. Vielen Dank.
Danke.
Vielen Dank.
Danke.
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 Peace.
Danke.
Genau, ihr Lieben, ihr habt es gesehen. Wer kann, ne? Natürlich immer nur wer kann, ist alles freiwillig, aber es ist halt wichtig, weil diese, wir haben es im Video angesprochen, das kostet halt leider alles Geld. Und damit wir weiter einfach unabhängig berichten können und diese Formate weiterführen können, aber tatsächlich auch, wenn euch irgendwas auffällt oder ne, wenn ihr irgendwie Kritik, Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr euch was wünscht, geht auf die Homepage von 204 und schreibt es uns. So, Nils, entschuldige kurz. Aber wir waren beim Thema Impfung. Und bevor du, du bist ungeimpft und bevor wir da jetzt so ein bisschen einsteigen, vorab eine Frage. Hast du gesehen, dass sich Dinge verändert haben, seit die Impfkampagne gestartet ist? Also hat sich zum Beispiel das Patientenklientel verändert? Kannst du bestätigen, dass die Impfung schützt? Oder kannst du vielleicht auch das Gegenteil berichten? Was hast du da erlebt?
Also ich bin ja jetzt schon seit dem 26.11.2021 raus, weil ich mich der täglichen Testpflicht als Ungeimpfter verwehrt habe. Also das habe ich nicht mitgemacht. Also ich kann immer nur bis zum 25.11.2021 berichten. Was
aber da war die Impfkampagne ja schon fast ein Jahr, also ne?
Lief die Impfkampagne schon. Am Anfang habe ich auf Intensiv noch nicht viel erlebt. Aber was zum Schluss dann kam, waren immer mehr Herzmuskelentzündungen und Herzbeutelentzündungen bei jungen sportlichen Leuten. Aus eigener Erfahrung kann ich da sonst nicht mehr an Nebenwirkungen berichten. Ich bin jetzt natürlich auch in Kontakt noch und bin auch mit anderen Intensivstationen vernetzt, die mir dann auch berichten, dass es zu Riss von Darm kommt, weil die eben nicht mehr vernünftig durchblutet werden durch die Wirkung des Spike-Proteins, dass es da zu Bauchfellentzündungen kommt, die auch lebensbedrohlich sein können. Dass, in meiner Nachbarschaft habe ich zwei Nachbarinnen, die nach Impfung Kampfanfälle erlitten haben. Ich habe einen guten Freund von mir, der nach Impfung massive Gefäßprobleme am Bein bekommen hat. Und kriege eben auch Berichte, dass es zu Organversagen kommt. Aber das hat natürlich alles nichts mit der Impfung zu tun. Ist ja Standard, ne? Das ist auch ein Unding, dass wenn Schäden auftreten, man versucht, das abzuwiegeln. Und die Ärzte sind eigentlich verpflichtet, jeden Schaden nach Impfung zu melden. Das passiert aber nicht.
Das heißt, das hast du auch selber noch mitbekommen, als du noch gearbeitet hast, dass da irgendwie diese Zusammenhänge nicht erkannt worden sind der behandelnden Ärzte und das auch nicht gemeldet wurde.
Also was die Herzproblematik anbelangt, da wurde dann klar kommuniziert, das ist Impfschaden. Also das, da gab es kein Vertun. Ja.
Kann das da, also finde ich spannend, weil ich das halt auch anders schon gehört habe, aber ich meine letztendlich, man weiß ja, dass das Herzschäden durchaus, ne, das ist ja nun auch belegt und das ist ja auch Mainstream tauglich gewesen, irgendwann das zu sagen. Meinst du das, also hat das damit zu tun und weißt du, wie es heute ist?
Also ich bin stark interessiert und lese die ganze Zeit. Und meine Informationen sind also jetzt nicht mehr von meinem Krankenhaus, sondern eben von medizinischen Fachzeitschriften und anderen Plattformen, Europäische Medizinagentur, die eben die Schäden auch publik machen. Ist also bei weitem nicht so, dass, dass man in den offiziellen Dateien nicht die Schäden findet. Es ist eindeutig so, dass auch in anerkannten Portalen die Schäden sichtbar sind. Nur
von Leuten. Okay, ich finde es halt immer gut tatsächlich, wenn man, also ne, ich finde super, dass du viel liest und so, aber generell finde ich es halt auch immer gut, wenn man vor allen Dingen über das spricht, was man halt selber gesehen hat und selber erlebt hat. Und ich wiederhole nochmal kurz meine Eingangsfrage, weil ich glaube, dass du sie nicht gehört hast, aber vielleicht kannst du auch gar nichts dazu sagen. Hast du gesehen, dass die Impfung etwas auch im positiven Sinne bewirkt hat? Also hat sich das Patientenklientel irgendwie verändert?
Das wurde behauptet. Das wurde behauptet, aber bei der dritten Welle hatten wir eher jüngere Leute noch als bei der zweiten Welle.
Ja. Weil die Welle so schlimm war, wurde ja gesagt, ne? Weil das Virus einfach noch viel schlimmer ist und jetzt jüngere Leute anfällt, sozusagen. Meinst du, das lag daran? Oder hast du eine eigene Theorie? ja, wir sollten auch nicht allzu sehr spekulieren und rumschwurbeln. Oder möchtest du?
Ja, ich habe da keine sicheren Daten zu. Ich weiß nur, dass bei uns eben nicht erhoben wurde, wer jetzt geimpft zu uns kommt und wer ungeimpft zu uns kommt. Das lässt sich aus den Daten nicht erheben. Da musste ich immer persönlich nachfragen, sind sie geimpft und so weiter. Also das wurde so nicht erhoben und auch so nicht weitergeleitet. Deshalb ist die Aussage von Lauterbach und Wieler, Pandemie der Ungeimpften, eigentlich Blödsinn. Vivi hat das ja auch bestätigt. Es gab überhaupt keine Datenlage, auf die man sich da berufen konnte.
Genau, das ist nämlich auch ganz spannend. Also ich habe das natürlich ganz viel gehört auch, aber bei euch war es auch so, ja, dass das nicht erhoben wurde. Und man das, wenn überhaupt, selber beim Patienten erfragt hat. Ja, spannend. Wirklich spannend. Generell, kannst du sagen, warum du nicht wie so viele andere unserer Kollegen im April 2020 in Panik verfallen bist und warum du da einen sachlichen Blick auf diese ganze Geschichte hast? Hast du da eine Theorie zu? Oder magst du erzählen, warum es bei dir so ist?
Also zum einen bin ich Christ, habe ich ja einleitend schon gesagt, von guten Mächten wunderbar geboren. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Die Natur hat mir viel geschenkt, als ich auf mich alleine gestellt war. Und also die Schöpfung hält für uns viel parat. Das ist das eine. Also ich bin grundsätzlich positiv gegenüber der Schöpfung eingestellt. Und jetzt auf wissenschaftlicher Ebene weiß ich, dass das Immunsystem die stärkste Waffe gegen jegliche Keimeinbringung ist, gegen jegliche Infektionserkrankung ist, ob es jetzt nun Viren, Bakterien, Pilze sind. Im Grunde genommen ist unser Immunsystem die stärkste Waffe, die wir haben. Es gibt natürlich... Nein, es gibt natürlich...
Das ist doch eine Schwurbelei, das Immunsystem gibt es doch gar nicht, Mensch.
Natürlich gibt es Patienten, deren Immunsystem durcheinander gekommen ist. Das war bei mir eine Zeit lang auch der Fall, weil ich akute Leukämie hatte und gehörte selber zu der Risikogruppe, aber bin trotzdem in die Corona-Zimmer gegangen und habe die Corona-Patienten betreut, während andere Kollegen sich da verweigert haben und auch aus dem ärztlichen Bereich es Ärzte gab, die niemals ein Corona-Zimmer betreten haben. Ja, ich habe dann Corona bekommen und bin an der britischen Variante erkrankt im Rahmen meiner Arbeit. Habe dann meine Familie auch angesteckt, aber wir sind alle schadlos daraus hervorgegangen. Und eine Zeit lang habe ich versucht, mich dann wieder anzustecken, als mein genesenen Status, das darf man ja nicht sagen, aber es ist so, als mein genesenen Status abgelaufen war und ich keinen Bock auf die täglichen Testungen hatte, habe ich versucht, mich anzustecken, aber es will mir einfach nicht gelingen. Und ich bin mir sicher, dass mein Immunstatus deutlich besser ist als bei jedem Geimpften. Ja, was soll ich dazu sagen?
Okay, ja,
das Immunsystem reagiert ja auf mehreren Ebenen. Wenn die einmal ein Lebendvirus kennenlernen, dann ist das ja nicht wie jetzt durch eine Impfung oder durch die Substanz, die jetzt verspritzt wird. Man fokussiert sich ja nur auf das Spike-Protein, aber unser Immunsystem kennt ja das komplette Virus und kann dann auch andere Viren, die zur Familie gehören, erkennen, weil es eben so vielschichtig funktioniert. Und das kann keine Impfung, also zumindest nicht diese neuartige Substanz kann das nicht erwirken. Das sind vielleicht klassische Impfstoffe, aber nicht die neuen.
Würdest du dich denn impfen lassen, wenn es einen klassischen Impfstoff gäbe?
Ja, aber den gibt's ja nicht. Selbst die angekündigten Totimpfstoffe sind ja auch, da werden Virenbestandteile gentechnisch hergestellt. Und da lasse ich mich nicht drauf ein. Wenn es einen Totimpfstoff gäbe, selbst dann würde ich mich nicht impfen lassen, weil ich habe mich auch gegen Grippe niemals impfen lassen. Weil die Mutationsrate bei Influenza und bei Corona so groß ist, dass ich da lieber auf mein Immunsystem vertraue als auf irgendeinen Impfstoff.
Lass uns mal kurz über deine Arbeit reden. Du hast ja gesagt, du hast es jetzt selber, glaube ich, schon zwei oder dreimal angesprochen, 24., 25., 11., 21. Seitdem bist du nicht mehr tätig. Was ist der Grund?
Da ist ja das Infektionsschutzgesetz neu aufgelegt worden und für die Krankenhäuser wurde dann eine tägliche Impfpflicht für Ungeimpfte. Tägliche Testpflicht für Ungeimpfte und für die Personengruppe, deren genesenen Status abgelaufen ist, vorgesehen. Und die Geimpften brauchten nur einmal die Woche sich kontrollieren zu lassen. Und das empfand ich als Ungleichbehandlung, weil mittlerweile durch mannigfaltige Studien belegt wurde, dass wenn man mal genesen war, dass der Immunstatus deutlich entweder deutlich besser, je nach Studie, oder eben gleichwertig ist wie bei Geimpften. Und dass es dann zu einer Ungleichbehandlung kommt. Lauterbach hat ja dann noch die Krone aufgesetzt, den genesenen Status von 6 Monaten auf 3 Monaten zu reduzieren. Das ist einfach unwissenschaftlich. Das hat mit Wissenschaft nichts mehr zu tun. Das ist einfach nur politischer Wille, politische Willkür und Nötigung. Das ist, also meines Erachtens ist das hochkriminell und hat schon ist von strafrechtlicher Relevanz.
Und das heißt, da hast du nicht mitgemacht. Genau.
Habe ich gesagt, mit mir nicht. Und dann habe ich ein Betretungsverbot bekommen. Und seitdem darf ich nicht mehr arbeiten. Ich weiß von Kollegen, dass über Wochen 6 Intensivbetten gesperrt waren, weil nicht mehr genügend Personal vor Ort war. Durch Krankmeldungen und meinen Fortgang.
Also ich finde es erstmal sehr bewundernswert und da hast du wirklich meinen vollsten Respekt dafür, dass du das so durchgezogen hast. Ich glaube, wenn das alle so getan hätten, wäre es vielleicht, aber das sagen wir bei ganz vielen Sachen, wenn da alle nicht mitgemacht hätten, ne, dann hätten wir es schon längst abgewendet. Aber wirklich, also Respekt, Nils, ich finde das echt ganz, ganz großartig, weil viele sagen, ja, mein Gott, dann lass mich halt testen oder dann mache ich das halt immer. Oder ist ja vielleicht sogar auch gut, dann weiß ich ja oder wissen, nee, wobei ich habe schon Leute sagen gehört, dann weiß ich ja, dass ich nicht krank bin, was ja völlig irre ist. Also ohne Testwissen, aber...
Allein schon die anhaltslose Testung. Das ist ein Instrument, um die Pandemie am Laufen zu halten. Wenn ich keine Symptome habe, brauche ich nicht getestet zu werden, weil dann falsch positive Befunde zustande kommen und noch viel schlimmer, es kommen auch falsch negative Befunde zustande durch die Testung. Dann du könntest eventuell infiziert sein und dann wirst du auf Arbeit geschickt mit einem falsch negativen Befund und sorgst da für eine Infektionskette. Also,
Weißt du, was ich so schräg finde? Ne? Weil du das hier gerade ansprichst, also mit dieser ganzen Testerei und so. Also so jemand wie du, der einfach gebraucht wird, offenbar, damit Intensivbetten betrieben werden können. Und ich meine, wir haben viel zu wenig Pflegepersonal. Wir haben ganz definitiv zu wenig Intensivpflegepersonal. So jemand wie du wird dann jetzt also quasi rausgeworfen, freigestellt, gekündigt, weiß ich gar nicht, freigestellt. Ist auch egal, brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Da war ja auch, da läuft ja noch einiges im Hintergrund. Der wird freigestellt, aber gleichzeitig sollten im Jahr sowohl, ich glaube, 2020 als auch 2021 haben Kollegen Pendelquarantäne machen müssen. Das heißt, die waren Corona-positiv, waren in Quarantäne, durften nicht rausgehen, durften ihre Freunde nicht treffen, durften nicht einkaufen, Familie nicht sehen, aber durften in die Arbeit gehen mit FFP2-Maske und sollten ihren Dienst machen. Und ganz ehrlich, also da packe ich mir an den Kopf, ganz viele haben das auch noch gemacht. Das würde mir im Traum ja nicht einfallen. Ne? Also, aber ist das nicht völlig verrückt? Also wie erklärt man das, dass man eine Pendelquarantäne als Krankenpfleger machen darf, aber wenn ich mich nicht jeden Tag teste, obwohl ich gesund bin, darf ich nicht mehr in die Arbeit kommen.
Ja, genau. Ich habe da auch keine anderen Worte für, als das ist verrückt. Also ein Gesundheitsamt vor Ort hat gesagt, selbst wenn man Corona-positiv ist und asymptomatisch ist, darf man gerne weiter zur Arbeit gehen und die Corona-Patienten betreuen. Wir haben Fälle in der Familie, also im Kollegium gehabt, die zusammen gewohnt haben. Der eine war infiziert, haben beide in einem Haushalt gewohnt und normalerweise bei Otto Normalverbraucher wären beide in Quarantäne gekommen, aber die Lebensgefährtin durfte bei uns dann weiter arbeiten. Das sind alles Sachen, die ohne Hand und Fuß sind. Also da kann man eigentlich nur noch drüber lachen. Und wenn man das ernst nimmt, muss man am Verstand der Leute zweifeln. Also,
oh ja, das also ist das mein Fachbereich, aber ja.
Ja, du hast schon angesprochen, ich bin seit dem 26.11. unentgeltlich freigestellt. Ich bin also nicht gekündigt. Ich habe also genieße keine Zahlung. Ich kann deshalb auch mich nicht arbeitslos melden, weil ich im Grunde genommen bin ich ja noch angestellt. Habe jetzt mein Leben so organisiert, dass ich klarkomme, aber lebe jetzt quasi von einem Drittel dessen, was ich vorher verdient habe. Aber es funktioniert. Ich lasse mich nicht erpressen und ich lasse mich nicht verbiegen und ich lasse mir auch so eine Plandemie, muss man wirklich sagen, dass das eine geplante Sache ist, um unsere Bürgerrechte einzuschränken, um uns besser überwachen zu können, besser kontrollieren zu können, weil nichts anderes ist es. Es geht nicht um Gesundheit. Auch wenn dir das jetzt vielleicht zu weit hergeholt ist, aber ich bin der festen Überzeugung, dass, weil das ist ja auch belegbar, dass es geplant wurde. Schon 2017 fing das mit diversen Konferenzen an, dass man das vorbereitet hat.
Ja, da hat ja tatsächlich jeder eine eigene Theorie irgendwie. Aber wo ich dir auf jeden Fall zustimme, ist, es geht nicht um Gesundheit. Also da bin ich 100% bei dir. Es geht hier nicht um Gesundheit. Dann hätte man das anders gemacht oder man würde einfach anders umgehen mit den Menschen. Und Angst ist nie ein guter Ratgeber. Angst schwächt das Immunsystem und genau. So viele Gestörte, wie wir jetzt da draußen rumlaufen haben, weil anders kann ich es auch nicht mehr sagen. Und das ist eben das, was ich auch sehe in meiner Arbeit, die Zunahme an psychischen Erkrankungen und die explosionsartige Zunahme an Krisen und neu. Also das ist wirklich Wahnsinn. Das ist ja, so kann man es tatsächlich, es ist Wahnsinn. Und
das wurde ja schon ganz früh auch von Leuten, die eine Risikobewertung vorgenommen haben im Bundesinnenministerium, von Leuten, die ihren Job gemacht haben und funktioniert haben als Staatsbeamte und Expertise eingeholt haben, die sind ja genau zu der gleichen Bewertung gekommen. Wenn wir jetzt einen Lockdown machen, das ist schädlicher als alles andere. Lassen wir die Infektion durchlaufen, ist die schnell vorbei und wir haben kein Problem. Aber der wurde diskreditiert, lächerlich gemacht und ist jetzt sogar hat den Beamtenstatus verloren vor Gericht. Und da frage ich mich, in was für einem Staat leben wir? Wir haben doch Beamte gehabt, damit die ihren Job machen und unabhängig sein können und für den Staat arbeiten können. Jetzt haben wir einen, der das gewissenhaft gemacht hat und der, wird abgesägt.
Jetzt lass uns mal bei deiner Arbeit bleiben. Letzte Frage. Würdest du, wenn du heute entscheiden könntest, ob du nochmal Krankenpflege lernst und diese vielen Erfahrungen auf der Intensiv machst, würdest du wieder so entscheiden und es nochmal machen oder würdest du sagen, nee, nie wieder?
Heute würde ich Krankenpflege nicht mehr machen. Ich würde es auch nicht weiterempfehlen. Ich habe es auch meiner Tochter nicht empfohlen. Trotzdem ist sie Krankenschwester geworden. Aber das liegt nicht am Beruf selber, sondern eher an den Strukturen. Wir haben Fehlanreize, die dazu führen, dass eben der Mensch nicht im Mittelpunkt steht, sondern der Gewinn. Und das ist einfach pervertiert. Und da müssen wir weg. Das muss wie Trinkwasser und Schule und Straßennetz muss wieder in staatliche Hand. Und die Privaten haben versprochen, wir können es billiger. Es kam zu einer Kostenexplosion und sie haben vor der Krise 11-15% per anno Gewinn gemacht, Krankenhausgesellschaften. Und es gibt in der Krise einzelne Krankenhäuser, die 75% Gewinn gemacht haben. Und da wird Geld aus dem Gesundheitssystem rausgezogen. Und ja, Konzernen in den Hals geschmissen. Und das ist auf keinen Fall in Ordnung.
Mhm. Ja, hast du absolut recht. Ich habe gelogen, das war gar nicht die letzte Frage. Jetzt kommt die letzte Frage. Gibt es was Positives, was du mitnimmst aus dieser gesamten Krise?
Ja.
Und was ist das?
Ich bin eigentlich immer schon bescheiden gewesen. Und ich komme mit ich habe zwei erwachsene Kinder bin verheiratet und wir kommen jetzt quasi mit dem Drittel aus, was ich vorher verdient habe. Das aber nur, weil ich weil wir hier gebaut haben und Eigentum haben, keine Miete mehr zahlen und wir kommen damit aus. Wir leben in einem Mehrgenerationenhaushalt. Wir haben auf einem Grundstück zwei Häuser stehen. Da wohnt noch meine Mutter, da wohnen meine Schwiegereltern, meine beiden Kinder wohnen hier und meine Frau und ich. Und wir sind in einer Gemeinschaft, haben einen gemeinsamen Garten, genießen den Garten auch und genießen jetzt das Leben und kommen mit weniger aus, sind aber glücklicher.
Das hört sich toll an, wirklich. Das hört sich toll an. Das ist wirklich schön einfach. Und vielleicht, wer weiß, hat das alles irgendwie so seinen Sinn, warum du jetzt nicht mehr in die Arbeit gehen darfst. Ja. Ne? Man muss es immer positiv sehen. Ja. Nils, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich hätte eigentlich noch echt viel, viel mehr Fragen, aber wir sprengen den zeitlichen Rahmen. Deswegen kommen wir jetzt mal zum Ende. Vielleicht können wir es auch nochmal wiederholen.
Gerne.
Wenn du magst und nochmal kommst. Und,
du hast mich ja nicht geköpft.
Bitte?
Du hast mich ja nicht geköpft.
Nein, nein, nein. Aber ich habe dir auch versprochen, das mache ich nicht. Im Gegenteil. Ja, also wie gesagt, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
Ich bedanke mich für dir.
An die Zuschauer einmal ganz kurz, es tut mir leid, dass ich heute auch nicht so auf eure Kommentare eingegangen bin. Es ist einfach so, wenn der Thorsten dabei ist, ist es ein bisschen einfacher, weil ich mich dann halt dann auch ein bisschen zwischendurch mal auf die Kommentare konzentrieren kann. Da habe ich jetzt halt heute leider keine Zeit zu gehabt, beziehungsweise immer nur mal so mit einem Auge geschaut. Genau, deswegen bitte um Verzeihung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Woche Mittwoch wieder um 18.04 Uhr. Auch da haben wir wieder einen sehr spannenden Gast und ja, wünsche euch allen einen schönen Abend und sag mal bis nächste Woche.